Berliner Gespräche über Staat und Politik. Präsentiert von der BSP Business and Law School in Berlin. Herzlich willkommen zu den Berliner Gesprächen in der schönen Siemens-Villa in Berlin-Steglitz, genau im Konzertsaal. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Laura Fottes jemanden zu Gast haben, der über ihre Familiengeschichte sprechen wird und auch darüber, wie es eigentlich so ist, ein Unternehmen zu gründen und wie schwierig es sein kann, sich vielleicht auch aus älteren Familienunternehmen zu lösen. Liebe Laura, wir sind sehr glücklich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid.
Ja, Laura, bei den Berliner Gesprächen ist es immer so, da kommt man leider nicht drum rum, dass man also auch so ein bisschen darüber erzählt, wo man aufgewachsen ist, wie man seinen Lebensweg beschritten hat. Und bei dir passt das ja aber auch ganz gut, denn das hängt ja quasi mit dem Thema Familienunternehmen, Nachfolge auch zusammen. Also erzähl uns, Süddeutschland, glaube ich, 1989.
Ja, Süddeutschland 1989. Eigentlich müsste man da schon so ein bisschen früher anfangen. Meine Großeltern väterlicherseits sind in den 60ern von Sardinien ausgewandert aufgrund von Armut und sind in Deutschland gelandet. Heute sage ich zum Glück. Und ja, da hat die Geschichte sozusagen angefangen in einem kleinen Dorf im Schwabenland. Und da hat lustigerweise auch schon die Geschichte meiner Eltern begonnen. Und ja, das Ganze war so, dass mein Vater als Teil dieser damals noch siebenköpfigen italienischen Familie aufgewachsen ist. Ja, und dann damals leider mein Opa recht früh verstarb und mein Vater ab diesem Zeitpunkt das Familienoberhaupt sein musste mit damals 9 Jahren. So begann die Geschichte und ich glaube, das hat ihm damals sehr viel Kraft und Ansporn gegeben, aus dem Leben recht viel zu machen.
Ja, und das hat ja so oder so auch sehr gut geklappt. Wie ging es denn dann weiter für deinen Vater? Wie kam es denn dann zu dem Familienunternehmen, um das es dann ja auch heute gehen soll und dass du ja dann zunächst einmal auch hereinzuwachsen schienst, sagen wir es mal so?
Ja, also mein Vater hat dann in einer Produktion mitgearbeitet, für die er später lustigerweise auch Teile produziert hat. Da war er Teil davon, hat seine Ideen eingebracht, war da ja voll dabei und hat nebenbei angefangen, sich dieses Standbein aufzubauen. Also ihr könnt euch vorstellen, in den 70er Jahren hat er, ja, gab es einen kleinen Hühnerstall und da hat er dann angefangen, Drehteile zu machen, mit ein paar Aushilfen, ja, dann Teile auszusortieren, zu verpacken und eben zu diesem Großkunden wieder zurückzuschiffen.
Hilf uns kurz, was für ein Unternehmen war das denn am Ende eigentlich? Weil du sprichst jetzt schon von Teilen, Schrauben und so ähnliches. Also worum geht's?
Es geht um Kunststoffspritzgussteile, habe ich auch dabei tatsächlich.
Ja, das hilft uns noch nicht so viel, ja. Laura, beim Podcast, aber wir können die nachher mit Sicherheit mal rumgehen. Vielleicht beschreiben wir sie nachher auch nochmal. Aber du hast tatsächlich auch was Haptisches dabei, liebe Podcast-Kunden. Das nützt uns jetzt leider nicht viel. Aber dieses Unternehmen hat was genau gemacht?
Es produziert Kunststoffspritzgussteile für einen namenhaften Hersteller von Hochdruckreinigern.
Okay, also schon recht speziell, genau, sage ich mal, aber trotzdem auch sehr praktisch und vielleicht von jedem von uns möglicherweise auch schon mal in der Hand gehabt, ohne es zu wissen, möglicherweise.
Das könnte sein, dass es eben schon mal so war, genau.
Okay, wir sind also in den 70er Jahren und du wirst also dann, aber jetzt sind wir doch 1989. Wir müssen über das Jahr 1989 auch sprechen, aber du willst noch was vorher.
Genau, also der Hühnerstall war der legendäre Anfang und Ende der 80er hat mein Vater dann gesagt, okay, ich stürze mich jetzt in dieses Thema. Ich kann das, ich kann die Maschinen bedienen und gründe. Und das Spannende ist, dass das Unternehmen und ich im selben Jahr geboren wurden, nämlich 1989.
Okay, 1989, ja ohnehin ein recht ereignisreiches Jahr, möchte ich sagen, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber es kommt sozusagen, deine Geburt kommt noch obendrauf, Laura.
Die das kommt
noch wussten
drauf.
Die wenigsten, aber das kommt sozusagen noch dazu, on top, bei diesem Jahr. Und du wächst dann ja quasi mit den Gründungsjahren auf und quasi ganz natürlich am Ort eines sich entwickelnden Unternehmens und bist von Anfang an mit allen Prozessen irgendwie vertraut. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn man dann auch aufwächst, dass du möglicherweise hier und da auch einfach mal irgendwo rumgesessen hast, wo die Maschinen sind und dem Vater begleitet hast, die Prozesse begleitet hast als kleines Kind.
Absolut. Also alles, was ich mich an alles, was ich mich erinnern kann, hat mit diesem Geschäft auch zu tun, hat mit diesen Hallenböden zu tun, auf denen ich gelaufen bin, hat mit den Mitarbeitenden zu tun und mit all diesen Prozessen. Da war ich ja von klein auf wirklich täglich dabei.
Erinnerst du dich noch, oder anders gefragt, war dir zu dem Zeitpunkt bewusst, dass das im Grunde eigentlich möglicherweise auch das ist, was du später machen könntest, solltest? War das irgendwie ein Thema, was irgendwann mal aufkam oder wo du auch als Kind, unabhängig davon, ob deine Eltern mit dir darüber gesprochen haben, dass du vielleicht irgendwie schon geahnt hast, dass das ja das Normale ist, dass du das dann auch machst irgendwann?
Ja, also ich habe natürlich meine ersten Schritte dort gemacht. Ich hatte eine totale Verbindung und ich habe auch mit 4 Jahren gesagt, ja, also ich werde mal Chefin, das war ganz klar. Also völlig klar.
Und du meintest auch das Unternehmen oder meintest du Weltherrscherin oder einfach nur Chefin dieses Unternehmens?
Chefin des Unternehmens jetzt.
Okay, das reicht erst. Deine Karriere ist ja auch noch nicht am Ende, Laura. Wir wissen ja nicht, wo es hinführt. Okay, also Chefin, das war irgendwie klar, aber es wurde nie wirklich ernsthaft thematisiert in den ersten Jahren wahrscheinlich. Oder gab es dieses Thema irgendwann mal bei euch im Familienkreis, dass man darüber nachgedacht hat? Denn das Unternehmen war ja noch relativ jung, da dachte man wahrscheinlich noch nicht über Nachfolge.
Nee, damals war Nachfolge noch nicht das Thema, aber für mich war das, ich erinnere mich als Kind, als Teenager war das immer da. Ich werde das mal machen und mein Vater fand das natürlich super, dass da schon eine potenzielle Nachfolgerin in den Startlöchern steht.
Nun hattest du ja auch Geschwister, einige von denen sind ja auch hier heute. Ja. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wann hat sich das denn so in die Richtung verdichtet, dass du sozusagen in den Fokus rücktest, möglicherweise dieses Unternehmen zu übernehmen? Wann hat sich das also quasi rauskristallisiert, dass da irgendwie so der Weg von dir persönlich gesehen wurde?
Das war tatsächlich schon, also wirklich schon in der Jugend war das klar. Und da habe ich gesagt, okay, lass mich auch hier mitarbeiten. Ich habe in meiner frühen Kindheit, wenn mal ja irgendwie eine zu hohe Handyrechnung kam, habe ich schon immer mal wieder ausgeholfen, Geld dazu verdient. Und als ich dann 16 war, habe ich gesagt, komm, lass mich hier lernen.
Das bei deinen Geschwistern auch so? Haben die sich auch so involviert in dieses Geschäft? Oder war das irgendwie anders und war das unausgesprochen anders? Oder woran lag das?
Also die älteste Schwester war auch mit im Unternehmen. Es war aber tatsächlich nie Thema, dass sie die Nachfolgerin wird. Die zweite Schwester, die hat andere Interessen gehabt. Da war das auch ein Stück weit in Ordnung. Und bei mir hieß es, Laura, mach doch mal bitte. Dir traue ich zu, dass du das gut schaffen könntest.
Okay, und du warst im Kern, wahrscheinlich wie das häufig so ist, erstmal mit diesem Weg auch ganz einverstanden und hast im Grunde ja auch gar nichts anderes wirklich gekannt, so stelle ich mir das vor. Im Grunde kam auch gar keine andere Option so richtig auf den Tisch. Hast dann dort mitgearbeitet und hast dann auch BWL studiert. Natürlich, um im Grunde vorbereitet zu sein für diese Aufgabe. Ist das richtig?
Das kann man schon so sagen. Ja, es war damals was Bodenständiges. Ich habe mir gar keine weiteren Gedanken gemacht. Für mich war das zu diesem Zeitpunkt auch schon gesetzt. Und ja, ich war damals in Stuttgart. Und als ich dann mit dem Betriebswirt in der Tasche zurückgekehrt bin, dann habe ich gesagt, so. Und jetzt.
Aber den hättest du ja nicht gebraucht, ne? Theoretisch. Du hättest ja auch so in das Unternehmen gehen können und hättest das im Grunde von der Pike auf in dem Unternehmen lernen können. Hattest du da schon möglicherweise ein Gefühl, dass du vielleicht mehr oder was anderes auch noch machen willst? Oder war das im Grunde, also woher kam der Wunsch quasi nochmal irgendwie woanders hinzugehen, um sich ausbilden zu lassen?
Ich wollte super gern einfach sehen, was es noch gibt. Ne? Ich kannte diese Abläufe ja in- und auswendig. Das war mein Zuhause und ich wollte einfach sehen, was es noch gibt und habe super gern gelernt und bin dann eben nochmal nach Stuttgart. Ja, und dann hatte ich 2 super gute Angebote auf dem Tisch liegen. Und dann hat mein Vater gesagt, magst du nicht doch zurückkommen? Und wie das mit der Familie so ist, bin ich zurück.
Okay, das heißt, da gab es einen Moment, wo vielleicht sogar die Familiennachfolge schon vom Tisch gewesen wäre. Und es wäre auch möglich gewesen, dass du diese Option hättest ziehen können, ohne dass es zu einem Bruch oder ähnlich gekommen wäre. Wäre das denkbar gewesen zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, wir haben als Familie darüber zu wenig gesprochen zu diesem Zeitpunkt. Und und dann habe ich einfach eingewilligt und bin zurück. Und ja, ich war damals 23 Jahre alt.
Klar, aber mich interessiert einfach die Frage, fühltest du dich zu dem Zeitpunkt eigentlich frei im Sinne von, ich habe jetzt quasi 3 Angebote, 2 von außen und 1 von zu Hause. Und jetzt kann ich mich frei entscheiden für das? Oder fühltest du schon so eine gewisse Verpflichtung, auch das Familienangebot dann irgendwie nicht ausschlagen zu können?
Naja, ich glaube, davon kommt man nicht komplett weg, wenn man in genau diesem System sich befindet, dass es, ja, dass es einfach auch eine gewisse Verantwortung dieser Next Generation ist, die man spürt. Also ja, die habe ich gespürt.
Und die hast du ja dann auch wahrgenommen, du bist in die Geschäftsführung eingestiegen.
Ja.
Und das hat aber nicht sehr lange gehalten, um es vorsichtig zu sagen, ne? Sondern dann ging es ja relativ schnell, wenn ich mir die Zeitabläufe angucke, reden wir von 2-3 Jahren.
Ja, genau, richtig.
Die dann dazu geführt haben, dass es zum Bruch kam, was ja im Grunde eigentlich auf den ersten Blick vielleicht erstaunlich ist, wenn man so lange im Grunde auf dieses Ziel ja scheinbar gewollt hinarbeitet und dann aber plötzlich merkt vielleicht, wenn die Arbeit dann tatsächlich und die Verantwortung in anderer Form ansteht, dass es da doch Konfliktpotenzial gibt, mit dem man vorher vielleicht nicht gerechnet hat oder dass man vielleicht verdrängt hat, weil man wusste, das wird vielleicht schwierig, aber wir reden nicht drüber.
Für mich war das Umfeld, in dem ich gearbeitet habe und auch alle Mitarbeitenden, das war für mich ganz toll. Also ich habe nie einen Konflikt mit den Mitarbeitenden gespürt. Ich war zu jeder Zeit super akzeptiert und angenommen und das hat das Ganze natürlich auch eine ganze Weile getragen. Aber irgendwann kommt es natürlich zu gewissen Generationenkonflikten. Da muss man auch ganz ehrlich sein.
Kannst du dich, also da würde ich jetzt mal etwas schärfer nachfragen wollen, um das nebulöse Lüften ein wenig. Also wie sehen die aus? Wie äußern die sich? Man ist ja drin in dieser Diskussion. Du guckst ja nicht jetzt guckst du von außen auf die Geschichte, aber du bist ja drin im Tagesgeschäft. Wie haben sich für dich diese Konflikte geäußert? Hast du ein Gefühl dafür entwickelt, ob dein Vater das eigentlich auch so empfindet oder ob dann diesen Konflikt auch so verspürt oder ob für ihn im Grunde eigentlich alles war wie immer, er entscheidet das vielleicht am Ende dann und dann wird das eben so gemacht, wie er das vielleicht möglicherweise möchte. Also hast du irgendwie einen Zeitpunkt für mich, wo du gemerkt hast, hier ist irgendwie noch mehr als nur ein normaler Konflikt, den man ja mal hat in der Geschäftsführung?
Mhm. Ja, ich habe das gespürt, weil ich natürlich super viele Ideen hatte. Ne? Ich kam aus Stuttgart, alles war frisch, der Kopf war total da und ich hatte so viele Ideen, was ich gerne verändern würde, was ich aus diesem Unternehmen, ne, was ich transformieren könnte. Und da haben wir recht schnell gemerkt, dass da einfach
zwei Parteien... Wie lief das ab? Also wie lief so ein Streit? Also wie stelle ich mir das vor? Und wer hat am Ende gewonnen am Anfang? Das würde mich schon interessieren. Also wie geht das? Also du kommst dann hin. Man kann das ja auch verstehen. Psychologisch ist das ja irgendwie auch klar. Du kommst dahin nach 10, 15 Jahren oder 20 Jahren Unternehmen und kommst sozusagen so. Also Folgendes habe ich mir überlegt. Das ist natürlich klar, dass das irgendwie Schwierigkeiten gibt. Und du kennst deinen Vater ja dann auch und weißt ja, wie du ihn nehmen musst, wie du möglicherweise auch vielleicht was auf den Tisch legen musst. Und trotzdem kommt es zu diesem Konflikt. Vielleicht kannst du einfach mal so ein Beispiel oder so schildern, wo du sagst, okay, so lief das ungefähr ab. Also und wie seid ihr dann auseinandergegangen?
Ja, das waren ganz klassische Dinge. Er war bei uns mehr für den ganzen technischen Part zuständig. Er ist ein Tüftler. Ich komme natürlich hier aus der BWLer-Richtung und ich wollte Strukturen schaffen. Und mein Vater konnte sich bis dato einfach frei bewegen und dann kam ich.
Strukturen heißt also auch Zuständigkeiten, Organisation, genau. Abteilungen möglicherweise.
Organigramme, wo legen wir Dateien ab? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wollen wir das digitalisieren?
Ja. Ja. Das klingt für einen TÜV natürlich ganz gruselig. Jemand, der gewohnt ist, einfach alles selbst zu entscheiden und zu machen. Und der bei Unternehmen, die etwas größer werden, wird das irgendwann notwendig. Du siehst also diese Notwendigkeit. Und wie hat er reagiert? Also was hast du eigentlich vorgeschlagen? Wie hat er reagiert?
Also ich habe damals vorgeschlagen, unsere Prozesse einfach mal aufzuzeichnen, um uns mal anzuschauen, wo es Verbesserungspotenziale gibt. Und da hat er drüber gelacht. Und dann habe ich gesagt, okay, darüber sollten wir jetzt mal ausgiebiger sprechen. Ja, und dann kam es dazu nie. Und das hat, ne, das hat für mich einfach was verändert. Ich habe dann vielleicht 10-mal versucht, neue Ideen, neue Abläufe zu integrieren. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, dass Zweifel kamen. Und ab da hat sich dann auch so ein bisschen was verändert.
Okay, irgendwann kamen Zweifel. Das heißt, du hattest immer wieder diesen gleichen Konflikt und fühltest dich im Grunde als, ich sag mal, Mitglied der Geschäftsführung ohne wirklichen Kompetenzbereich oder als Mitglied der Geschäftsführung mit eine Unterordnung, die möglicherweise eben noch nicht dich dahin bringt, wo du hin möchtest, wenn du irgendwann mal das Unternehmen übernimmst.
Ja, da muss man jetzt natürlich auch mich so ein Stück weit kennen. Ich bin einfach eine Person, die ja gerne erschafft. Und ich konnte natürlich neben ihm bestehen und das hat auch funktioniert, nur nicht so, wie ich mir meine Zukunft vorgestellt habe. Und das war genau der Clash. Ne? Ich konnte mich nicht genügend entfalten.
Und das heißt, es gab also immer wieder kleinere Rückschläge, damit muss man leben, die gibt's immer. Aber irgendwann ist es gekippt. in einen, so eine Art Unzufriedenheitsstatus, den du dauerhaft mit dir rumgeschleppt hast, wo du gesagt hast, das irgendwie wird das so nichts. Mhm. Und ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergehen soll. Erinnerst du dich an den Moment, wo du erst gemerkt hast, das ist etwas Größeres, das Problem, das ist nicht nur, ich will Organigramme machen, sondern das ist noch größer? Und zweitens, wann hast du eigentlich den Entschluss dann gefasst und wie hast du den gefasst, zu sagen, ich schmeiß erstmal hin?
Ich erinnere mich, es ist jetzt kein einzelner spezieller Moment, ich erinnere mich ans Aufwachen und ja, an die Frage, wofür stehe ich heute auf? Und die ist natürlich eine sehr große Frage und die hat mich bewegt und ich habe das sicherlich ja dann auch noch einige Monate mit mir getragen und irgendwann ja eines Abends für mich beschlossen, an dieser Stelle wird das enden.
Hast du die Entscheidung alleine getroffen? Also für dich? Hast du das sozusagen in dich hineingefressen oder hast du irgendwen gehabt, mit dem du sprechen kannst über diese Fragen, weil na, der engste Familienkreis ist wahrscheinlich schwierig.
Das wird schwieriger.
Freundinnen und Freunde vielleicht, mit denen du darüber geredet hast. Und das ist ja schon eine wichtige Entscheidung, die irgendwie auch wahrscheinlich ja dann viele überrascht hat.
Also ein Stück weit kann man das im Familienkreis andeuten, aber da wird es schwierig. Ne? Das kann sich jeder bestimmt auch vorstellen. Konflikte in Familien können dann sehr schnell auch groß werden. Und ja, Freunde hatte ich natürlich und mit denen habe ich mich auch ausgetauscht. Aber wenn man nicht in diesem System ist, kann man das gar nicht so richtig begreifen, was da wirklich im Inneren passiert und wie nah das auch geht.
So, und dann kommt natürlich der Moment, wo du nach außen musst, beziehungsweise in die Familie gehen musst und sagen musst, ich höre auf. Ich gehe erstmal raus aus dem Unternehmen, wer weiß wie lange, vielleicht für immer, vielleicht komme ich auch zurück. Aber diese Entscheidung hast du dann getroffen. Wie hast du die kommuniziert? Also du hast ja schon Schwierigkeiten gehabt, einen Termin zu finden für ein Organigramm. So, wie hast du es also geschafft und wie ging es dir dabei, diese Entscheidung dann nach außen zu kommunizieren und damit natürlich irgendwie auch über das Schicksal des Unternehmens auf den ersten Blick erstmal mitzuentscheiden vielleicht?
Ja, das war für mich unheimlich schwer. Ich meine, es ging um das Lebenswerk meines Vaters, dem er sein ganzes Leben gewidmet hat. Das war unglaublich schwer für mich und ich habe es damals zuerst in Schriftform tatsächlich versucht.
In Schriftform? Brief?
Ja.
Handschriftlich?
Natürlich.
Okay, das heißt, du hast im Grunde den Weg gewählt, den viele in solchen Situationen erstmal wählen, eine gewisse Distanz zu wahren, aber gleichzeitig die Nähe durch den Brief.
Ja.
Und hast das dann erläutert, lange? Hast du einen langen Brief geschrieben?
Ja, der war bestimmt 5, 6 Seiten lang war der. Und ja, ich habe versucht, so ein bisschen darzustellen, wie es mir geht, um einfach mal von vorn bis hinten meine Sicht darzulegen.
Und endete das, wenn ich jetzt mal fragen darf, endete das schon mit der endgültigen Entscheidung? Oder hast du das im Grunde in den Raum gestellt, wenn sich nichts ändert, könnte oder würde? Oder hast du im Grunde gesagt, und deswegen werde ich?
Ich habe gesagt, und deswegen werde ich. Und so habe ich den Brief auch geschlossen. Und ja, dann gab es natürlich auch ein Wiedersehen zwischen mir und meinem Vater. Und das
also er hat nicht unbedingt mit dem Brief geantwortet, sondern da kam erstmal Stille und dann, wie war das Wiedersehen?
Da kam 2 Wochen Stille und dann haben wir uns getroffen und wir haben beide geweint.
Ja, und puh. Und was war eure, also wie wolltet ihr weitermachen an der Situation? Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich eine sehr emotionale, auch harsche Reaktion vielleicht des Vaters hervorruft. Dann geh halt, irgendwie solche Dinge, die man dann irgendwie sagt, hinterher vielleicht auch bereut. Aber wie seid ihr verblieben? Also bist du mit der sofortigen Wirkung ausgeschieden aus der Geschäftsführungsposition oder wo bist du hingegangen? Also was ist passiert?
Es ging natürlich noch ein bisschen weiter. Also an diesem Abend, als wir uns da in die Arme gefallen sind, haben wir auch nicht gesprochen tatsächlich. Das war einfach so ein Moment nur für uns. Und dann war ich noch, dann habe ich gesagt, mein Entschluss steht fest. Da und da möchte ich gehen und bis dahin unterstütze ich noch und mach was ich auch tun kann. Ja, und die Zeit war natürlich auch für ihn, glaube ich, sehr hart. Also er wusste, der Tag wird kommen, an dem ich dieses Unternehmen verlasse, ist auch für ihn natürlich ein Traum geplatzt.
Und hat er irgendwie versucht, das zu kitten. Also der Schluss steht fest. Das, ich meine, natürlich ist der Entschluss ja trotzdem änderbar, theoretisch, wenn möglicherweise Dinge passieren. Also wie einsichtig war er eigentlich im Hinblick auf das, was du an Kritik vorgetragen hast? Und hast du gemerkt, dass er vielleicht jetzt versucht, was zu verändern, um dich doch noch umzustimmen? Oder, ich meine, italienische Wurzeln, ne? War er möglicherweise vielleicht auch ein bisschen zu stolz, um das dann noch zu machen?
Ich finde, er hat in diesem Moment sehr fair reagiert und er hat gesagt, wenn das dein Wunsch ist, dann mach das so. Und ich habe aber natürlich gemerkt, dass es, ne, in seinem Inneren war es was anderes, aber da war er sehr fair.
Aber er hat nicht versucht, dich irgendwie zurückzubekommen oder gesagt, was müsste man machen, was müsste man tun? Und er hat sich dann auch nicht verändert in der Art, wie er das Unternehmen geführt hat.
Nee, aber der hat ja in dem Moment einfach mich akzeptiert und das rechne ich ihm auch hoch an, dass er das nicht mehr kippen wollte.
Trotzdem war euer Verhältnis, ich sag mal vorsichtig, in der Folge etwas angespannt. Und zwar nicht nur während du da warst, sondern du bist ja dann tatsächlich auch gegangen. Mhm. Wir können gleich nochmal drüber sprechen, was du dann eigentlich gemacht hast. Aber wie war der Kontakt, nachdem du dann gegangen warst, eigentlich zu deiner Familie und dann zu deinem Vater?
Na, erstmal gab es einen relativ großen Aufschrei, als ich gesagt habe, ich verlasse das Unternehmen. Ja, wie? Was ist da passiert? Warum? Bist du dir sicher? Habe ich gesagt, ja. Und dann stehst du da, hattest du irgendwie das Familienunternehmen, warst die große Hoffnung und hast erstmal alles in Schutt und Asche gelegt. So fühlt sich das an. Mhm. Und natürlich hat es auch die Familie sehr bewegt. Also meine Mutter ist ja auch Teil des Unternehmens, meine Geschwister und da waren wirklich alle betroffen.
Und wie wurde es vom Rest der Familie dann aufgenommen? Also mit Respekt, oder gab es da möglicherweise auch schwierigere Auseinandersetzungen und Verhältnisbrüche, sage ich mal?
Ja, teils, teils, würde ich sagen. Ist ja auch klar, ne? Also wir sind immer noch eine Familie. Mein Vater ist auch Teil davon, der hat auch Gefühle. Und natürlich war da auch Verständnis für ihn da. Und das finde ich auch richtig. Aber was meinen Teil der Geschichte betraf, haben sie gesagt, schön, dass du für dich diese Entscheidung treffen konntest und deinen Weg gehst.
Okay, und was hast du dann gemacht, Laura? Du musstest ja möglicherweise auch mal überlegen, was du jetzt machst, denn bisher war ja eigentlich alles klar und alles offen für dich. Mhm. Und jetzt plötzlich stehst du vor so einer Situation, dass du völlig dich neu justieren musst und zwar wahrscheinlich ja auch örtlich. Ne? Man geht ja wahrscheinlich weg, weil wahrscheinlich der Ort, an dem man ist, so ein kleines Dörfchen, sage ich jetzt mal, schwierig, da wahrscheinlich zu bleiben und ein Konkurrenzunternehmen zu gründen, sondern du wirst wahrscheinlich erstmal gegangen, richtig?
Genau, ich bin erstmal gegangen und das war wirklich eine sehr ereignisreiche Zeit in meinem Leben, weil zur gleichen Zeit auch noch mein Vermieter angerufen hat und meinte, so, deine Wohnung ist jetzt auch noch weg, Eigenbedarf. Und dann habe ich gesagt, okay, zwei Säulen sind schon mal weg, wie könnte es jetzt weitergehen? Und klar, dann musste ich erstmal mich eine Zeit lang mit mir beschäftigen.
Und das hast du wo gemacht, wenn ich fragen darf?
Ich hatte erst noch einen kurzen Ausflug in einen Familienkonzern, sage ich ganz bewusst. Und bin dann tatsächlich nach Brasilien und war 4 Monate fast.
Darauf wollte ich hin.
Ja, das weiß ich. Und war 4 Monate allein in Brasilien und habe für mich ein bisschen versucht zu entdecken, was Menschen eigentlich glücklich macht. Weil die Frage hat mich ja auch beschäftigt.
Und konntest du die Frage danach für dich beantworten?
Ich glaube, ein Stück weit. Das ist eine sehr große Frage. Für mich bedeutet Glück, wenn ich die Freiheit habe, mich für das zu entscheiden, was ich gerne möchte und was mein Inneres auch beruft. Ne? Also diesem inneren Ruf auch zu folgen.
Und was war das? Denn du bist ja nach den 4 Monaten zurückgekommen.
Ja,
und musstest dich wieder mit den deutschen klimatischen Verhältnissen und den persönlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzen. Mhm. Was hast du getan? Wo bist du hingegangen? Du bist ja nicht wieder nach Süddeutschland gegangen, oder?
Ich war noch mal kurz in Süddeutschland. Meine Mutter war so nett und hat mich noch mal aufgenommen, wie Mamas sind. Und das war dann wirklich ein Clash. Also Brasilianer und danach süddeutsche Kultur, das war happig. Und dann habe ich gesagt, Berlin ist eine Option. Eine Schwester von mir wohnt in Berlin und das hat mich auch irgendwie angezogen. Ist ja auch eine sehr freie Stadt. Ja, und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben und habe gesagt, wenn die erfolgreich ist, dann gehe ich nach Berlin.
Und?
War sie.
Sie war erfolgreich und du bist in Berlin. Darüber freuen wir uns natürlich sehr, abgesehen davon. Aber was hast du da gemacht? Welcher Bereich war das?
Ja, dann bin ich erstmal im Startup gelandet und habe da meine Erfahrung gesammelt, habe eine Abteilung aufgebaut, habe ein Team aufgebaut und konnte mich da sehr kreativ ausleben.
Und wie hast du während dieser ganzen Zeit das verarbeitet, was da irgendwie hinter dir lag? Konntest du da offen drüber reden, drüber sprechen? Und wie war das Verhältnis in dieser Zeit dann auch in den Jahren, die dann folgten, es waren ja einige Jahre, zu deinem Vater beispielsweise?
Ja, das Verhältnis war, es war da, aber wir hatten recht wenig Kontakt. Ne? Natürlich schwingt da immer was mit und ich wusste auch für mich, das dauert, bis ich das verarbeitet habe, was da überhaupt passiert ist. Ich hatte für mich einige Fragen, einige Identitätsfragen zu klären. Ne? Für mich war ich die Nachfolgerin im Familienunternehmen und plötzlich stehe ich auf dem freien Markt und denke mir, so, wer bin ich jetzt eigentlich? Mhm. Und mit diesen Fragen habe ich mich beschäftigt, unter anderem dann auch mittels einer systemischen Coaching-Ausbildung und habe versucht, den Heilungsprozess auch anzustoßen.
Damit kommen wir jetzt vielleicht sozusagen zu dem Abschnitt, der jetzt vielleicht demnächst etwas größer wird in deinem Leben, nämlich der Umstand, dass du dir dann irgendwann gesagt hast, 2021, also mitten in der Corona-Zeit übrigens, fällt mir gerade auf. Auch.
Da war Zeit.
Da war Zeit, offensichtlich, okay. Dass du diese Familiengeschichte möglicherweise nicht als einzige teilst in Deutschland, sondern dass dieses Problem der Familiennachfolge, dieser häufige Elefant im Raum, der nicht angesprochen wird bei Familienunternehmen, bei denen die Kinder sich entwickeln, eigentlich gerade nicht auf irgendwas zulaufen, sich aber dann vielleicht für was anderes entscheiden und nicht wissen, wie sie das artikulieren sollen, dass dieses Problem eigentlich eines ist, was wahrscheinlich 1000- oder 100.000-fach in Deutschland auftritt und dass du mit dieser Geschichte möglicherweise, die du hast, eine besondere Glaubwürdigkeit ausstrahlst, um in diesen Fällen helfend zur Seite zu stehen.
Da hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich das überhaupt verstanden habe. Und damals, als ich in dieser Coaching-Ausbildung war, haben die Leute gesagt, Mensch, Familienunternehmen, Next Generation, super. Und ich habe gesagt, hey, das ist doch ganz normal. Es war ja für mich normal. Ne? Dieses Unternehmen war mein ganzes Leben immer begleitend an meiner Seite. Und ich habe das erst über die Jahre verstanden, dass das wirklich auch eine besondere Position ist, in der ich sein darf.
Und dann ist 2020 die Idee gekommen daraus, also nachdem du es lange Zeit ja eigentlich nicht wirklich verarbeitet hast, hast du mir mal gesagt, sondern es eher so ein bisschen verdrängt, ist vielleicht zu viel, aber jedenfalls nicht bewusst irgendwie verarbeitet hast.
Ja, so ein bisschen an die Seite gestellt.
Ein bisschen an die Seite gestellt, hast du dir gesagt, jetzt drehe ich das um den Spieß und mache genau das Gegenteil, jetzt stelle ich es erst recht an meine Seite, mache da sozusagen eine Marke draus, dass ich Familienunternehmerkind bin und kümmere mich jetzt gemeinsam mit anderen darum, dass das irgendwie ein Problem ist, was möglichst wenige zukünftig haben.
Absolut. Ich hatte mal auch eine ganz gute Coaching-Session und wurde da ganz hervorragend begleitet. Und die Dame hat zu mir gesagt, Laura, irgendwann, eines Tages wirst du es verstehen, dein größter Schmerz wird deine größte Stärke sein. Und das habe ich heute verstanden. Und jetzt kann ich natürlich aus einer ganz anderen Perspektive genau diese Schwierigkeiten in den Familienunternehmen auch begleiten.
Und wie bist du auf die Idee gekommen? Du hast Corona 2020 oder schwang das schon immer mit? Denn irgendwie kommt ja so ein bisschen dein Vater in dir durch, Laura, ne? Unternehmer gehen irgendwie, dass du sagst, ich gründe jetzt. Und das ist ja der nächste Schritt. Man muss ja dann auch den Mut haben zu gründen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber wie war das? Bist du einfach irgendwann morgens aufgewacht und hast gesagt, das ist doch eine super Idee? Und hast du dann den alten Job eigentlich gleich gekündigt? Oder hast du erstmal, wer weiß, hast du dann erstmal in Ruhe das parallel laufen lassen? Oder wie ist das passiert?
Ich habe das ähnlich gemacht wie mein Vater. Also ich habe wirklich immer parallel meine Projekte gemacht. Und dann hatte ich ein ganz zufälliges Aufeinandertreffen mit auch einem meiner heutigen Geschäftspartner. Und wir haben uns damals getroffen und haben wir gesagt, ach, das ist so eine tolle Begegnung, wir müssen doch was zusammen machen. Mhm. Und dann dachte ich, jetzt oder nie. Und so ist die Idee geboren, die Menschen in dieses nächste Kapitel auch zu begleiten, was eben heute das Produkt meines Unternehmens ist.
Dann erzähl doch mal 2, 3 Sätze zu deinem Unternehmen. Wie heißt es und was habt ihr euch genau vorgenommen eigentlich jetzt? Und wie wollt ihr da vorgehen? Denn ihr steht ja noch relativ am Anfang, das darf man sagen. Mhm. Ihr wollt jetzt quasi in die Skalierung gehen, sage ich mal. Das heißt, es wird jetzt hoffentlich bald ein bisschen größer, aber ihr steht noch relativ am Anfang.
Genau, also die Idee für das Unternehmen, das ist alles im Frühjahr diesen Jahres auch, hat sich das so langsam gefestigt und wurde immer größer. Wir haben sehr viel vor. Also wir wollen einem recht großen Problem, will ich es einfach mal nennen, auf dem Markt begegnen, nämlich dass es sehr viele Familienunternehmen gibt, die Nachfolgerinnen bräuchten.
Hast du da vielleicht ein paar Zahlen für uns oder so? Oder erwische ich dich jetzt kalt? Aber ich habe das nicht vorher gefragt oder darum gebeten, dass du das vorbereitest. Aber hast du Zahlen, wie das mit den Familienunternehmen so ist, wie viel es so gibt und wo die Nachfolge ansteht? Stichwort wahrscheinlich auch die Babyboomer, die vielleicht irgendwann jetzt in die Rente gehen.
Ja, demografischer Wandel ist auf jeden Fall auch ein Thema. Wir haben circa 3,8 KMU. Davon sind gute 90% Familienunternehmen. Und die nächsten 4 Jahre wird es über 500.000 Unternehmen treffen, die eine Nachfolge anstreben. Und höchstwahrscheinlich wird es für 190.000 dieser Unternehmen eher keine Nachfolge geben. Und das finde ich sehr bezeichnend. Und ja.
Das sind enorme Zahlen. Vor dem Hintergrund, dass wahrscheinlich ja, mittlerweile wirst du ja ein paar Gespräche auch geführt haben. Vielleicht, in wie viel Familienunternehmen wird die, deine Schätzung jetzt vielleicht mal, in wie viel Familienunternehmen wird die Nachfolge bewusst 10 bis 15 Jahre, bevor sie ansteht, eigentlich geplant? Denn dann müsste sie ja eigentlich geplant werden, um den Übergang reibungslos hinzubekommen. Was ist deine Schätzung?
Ich glaube, da sieht es recht mau aus, muss ich dir sagen. Also 4, 5 Jahre vorher wäre auch schon hilfreich. Man könnte sagen, das ist ein Thema, was gern so ein bisschen, auch wie ich das Familienunternehmen damals zur Seite gepackt habe, das wird aufgeschoben. Also ja, das ist eigentlich ja eine Konfrontation mit der Endlichkeit und darüber wird nicht so gern gesprochen.
Das ist hochgradig spannend, finde ich. Als du mir das erste Mal erzählt hast, habe ich drüber nachgedacht und gedacht, ja, natürlich redet da kein Mensch drüber, obwohl eigentlich jeder drüber reden müsste. Aber genau über diese Sache ist ja im Grunde wie über die Vergänglichkeit der Eltern sprechen. Jetzt mal, lass uns mal kurz drüber reden. Ist ein bisschen wie bei Prinz Charles, der jetzt King Charles ist, der ja im Grunde einfach nur 70 Jahre gewartet hat, dass die Mutter stirbt. Ist das ein bisschen bei Familienunternehmen ja auch so, jetzt etwas zynisch gesagt, dass man quasi vorzeitig klären muss, wie ist die Nachfolge eigentlich geregelt? Und deswegen spricht man nicht drüber, zumal die nächste Generation ja oft, wie bei dir, natürlich verändern will. Sie will ja auch gestalten. Gerade weil sie Sohn oder Tochter des Unternehmers ist, ist sie ja genauso gepolt und will ja nicht einfach nur hinnehmen, oh, es war schon immer so, machen wir genauso. Mhm. Und das heißt, der Konflikt ist ja gerade bei Familienunternehmen exponentiell groß, wird aber gerade bei Familienunternehmen eigentlich nie angesprochen.
Ja, eher nicht. Ja. Okay. Ja, da treffen einfach, der Erhalt der Tradition, den man von der Seniorseite auch durchaus verstehen kann, auf diese ganzen neuen sprudelnden Ideen. Und die Frage ist einfach, wie können sich diese beiden Generationen begegnen, um da wieder eine Zukunft möglich zu machen.
Und da setzt du jetzt mit deinem Unternehmen oder da willst du ansetzen. Du möchtest im Grunde beide Seiten beraten, wenn ich das richtig verstehe, oder? Also du guckst natürlich aus der Perspektive Next Gen, weil das im Grunde ja auch deine Expertise ist, aber es geht ja dabei um eine gemeinsame Lösung, denn gegen den Senior oder die Seniorin geht's ja nicht.
Nee, das soll auch gar nicht gegen den Senioren gehen, genau. Es geht um eine Augenhöhe. Es geht um beide Parteien, die wir mitnehmen wollen und natürlich, da geht's um eine Handreichung. Das ist unser Ziel.
Ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem extrem schwierig ist, überhaupt den Kontakt erstmal zu bekommen. Denn im Zweifel ist die Next Gen, sieht das Problem, aber der Senior oder die Seniorin ja gerade nicht. Du musst ja beide an Bord haben. Mhm. Und es kann ja möglicherweise extrem schwierig wirken, wenn irgendwie die Next Gen kommt. Ich habe mal schon mal 3 Coaches mitgebracht. Papa, pass auf, die erklären dir jetzt mal, warum das wichtig ist, dass du mir jetzt die Sachen schon mal übergibst. So, das funktioniert ja nicht. Das heißt, wie geht man da eigentlich ran? Hast du da schon Erfahrungen gesammelt oder Ideen, wie man überhaupt dieses Problem, das wahrscheinlich ja nur von außen lösbar ist tatsächlich, glaube ich, ne? Von innen wahrscheinlich nicht so richtig, wie man das eigentlich so kommuniziert, dass sich beide Seiten nicht auf den Schlips getreten fühlen?
Also aus meiner Warte ist das einfach ganz viel Verständnis, ne? Sowohl für den Senior als auch die Junior-Generation, beide abzuholen und beiden einfach auch ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Also wir wollen verbinden.
Ja, ihr wollt verbinden. Der Senior sieht das möglicherweise. Also ich könnte mir vorstellen, er sieht das vielleicht nicht immer so als verbinden, sondern eher, ihr wollt mich loswerden. Dieses Gefühl kommt ja dann möglicherweise auch schnell auf. Und wie stellst du dir das vor? Wann würdest du sagen, ich habe jetzt mal 10, 15 Jahre einfach in den Raum geworfen, aber wann würdest du sagen, sollte ein Familienunternehmen diese Fragen eigentlich sinnvollerweise angehen, um eine gute Lösung zu finden? Denn auch das hast du mir damals nochmal erläutert und das war mir natürlich nicht so richtig klar, aber es kann ja auch sein, dass es eben gerade keine Kinder gibt. Es kann ja auch sein, dass irgendwie zwingend jemand von außen kommen muss aus verschiedenen Gründen. Wie findet man eigentlich jemanden von außen? Wolltet ihr da auch coachen oder also auch so ein Netzwerk bilden, wie man möglicherweise Leute findet, die so ein Unternehmen dann auch übernehmen, die nicht zur Familie gehören?
Also es gibt ja ganz verschiedene Varianten. Die Tendenz, vor allem der Senior-Generation, geht schon noch dahin, dass sie am liebsten die Nachfolge auch aus der Familie gerne hätten. Jetzt wird das aber vermutlich so nicht klappen. Natürlich, dann gibt es auch andere Lösungen. Und ich bin der Meinung, dass es nur dann funktioniert, wenn auch der Nachfolgende, egal ob der jetzt intern oder extern ist, das Unternehmen, die Idee, die Passion dahinter verstehen kann, dann glaube ich auch, dass eine externe Nachfolge funktionieren könnte. Und
Und
so
wann
steht
sollte
es.
die einsetzen? Also was, wenn du dir jetzt mal sozusagen so ein ideales Familienunternehmen vorstellst? Keine Konflikte, alle haben sich immer lieb, es gibt überhaupt keinen Stress, die Geschäftsführung läuft rund, man ist Marktführer, es ist alles fantastisch. So, das ist sozusagen so ein Standardunternehmen, ja, so für die Familie. Und jetzt überlegt man so, es gibt drei Kinder, von den drei Kindern möchte genau eins das machen und dieses eine ist auch perfekt dafür geeignet. Die beiden anderen haben überhaupt keinen Rest. Also, wie man sich das eben so ausmalt. Und jetzt, wann sollte so eine Familie diese Nachfolge aktiv angehen? Nicht im Sinne von gleich morgen ablösen, sondern dieses aktive Einarbeiten und Begleiten in die Nachfolge.
Naja, so früh wie möglich wäre, wenn wir jetzt in dieser perfekten Welt sind, durchaus sinnvoll. Ansonsten 4, 5 Jahre wären schon hilfreich, ne? Damit auch diese Next Generation eintauchen kann, die Prozesse miterlebt, auch eine gewisse Sicherheit gewinnen kann. Es geht ja schließlich auch um die Kundinnen des Unternehmens, ne? Also alle Stakeholder müssen bedient werden. Und ja, 4, 5 Jahre würde ich durchaus für sinnvoll halten.
Und in diesen 4, 5 Jahren macht man dann was? Also in den 4, 5 Jahren macht man dann quasi ein langsames Hineinwachsen in die operationelle Führung des Unternehmens oder also Stück für Stück, bis dann am Ende quasi am letzten Tag der Übergabe nur im Grunde nur der Schlüssel übergeben werden muss und alles andere ist geklärt. Oder wie stellst du dir das vor? Oder sollte man noch rausgehalten werden aus der operationellen Führung? Oder wie wäre das aus deiner Sicht ideal?
Das lässt sich so pauschal nicht beantworten, aber natürlich ist es sinnvoll, auch im Tagesgeschäft mitzugehen, ne? Um genau das, was ich gerade meinte, um das zu verstehen, was da eigentlich passiert. Dann gibt es bestimmte Kompetenzen, die man schulen kann. Wir hatten da auch ganz schöne Beispiele. Die hatten ja die Junioren 4, 5 Jahrespläne und da wurden wirklich Kompetenzen aufgebaut, ne? Also sei es in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Steuerrecht, was auch immer gebraucht wird. Und ja, auch der Senior darf sich gerne coachen lassen, wie man denn eigentlich gut loslässt.
Ja, das ist ja, glaube ich, letztlich auch das zentrale Problem. Wie lässt man eigentlich gut los? Ist ja auch nachvollziehbar. Du sprichst einen ganz interessanten Punkt an. Ich habe das Steuerrecht gehört. Das sieht mich als Jurist natürlich immer ganz besonders. Ihr habt auch viele rechtliche Fragen, die ihr möglicherweise mit in eurem Coaching-Angebot behandeln wollt. Was stellen sich denn da eigentlich für Fragen?
Also wir haben uns schon im Schwerpunkt spezialisiert auf die emotionale Thematik. Die können wir, glaube ich, auch einfach gut bedienen. Aber wir haben ja weitere Expertinnen an Bord, die sich dann eben auch mit diesen steuerrechtlichen Dingen beschäftigen und diese Fragen klären. Die gibt es natürlich auch, ne? Erbschaftssteuer. Was passiert mit den ganzen Vermögensanteilen? Gibt es andere Geschwister, die ausbezahlt werden müssen? Also da ist wirklich auch viel Bürokratie mit dabei. Aber wir haben gesagt, wir sind die Spezialisten und Spezialistinnen für die emotionalen Themen, weil die werden oft hinten angestellt.
Die werden oft in der Tat hinten angestellt. Und habt ihr schon erste Coaching-Erfahrungen gesammelt oder bist du noch quasi im Aufbau erstmal des Unternehmenskonzepts? Und wie trittst du ganz persönlich, wie findet ihr theoretisch eure Mandanten oder Klienten?
Also wir waren jetzt schon in einigen Interviewgesprächen. Also das Wichtigste an dieser Stelle ist Vertrauen aufbauen. Das ist eigentlich Daily Business gerade. Und wenn das Vertrauen gesetzt ist, dann ja, wird sich diese Community ist ja zwar groß, aber am Ende auch wieder recht klein, ne? Und man kann schnell ein Lauffeuer auch entfachen.
Das heißt, es geht jetzt vor allen Dingen auch um Netzwerk, das Netzwerk aufbauen, um klarzumachen, dass da ein Problem ist, was man aber lösen kann, was eben auch keines sein muss, an dem das Unternehmen irgendwie scheitert und bei dem am Ende alle hoffentlich irgendwie glücklich rausgehen können. Ja?
Genau, wir suchen nach Lösungen, die für Junior passen, für den Senior passen, ja, und die auch das Unternehmen an sich, die Mitarbeitenden, ne, alles soll getragen werden und das Unternehmen einfach auch, ja, in die aktuelle Zeit eingepasst werden.
Du gehst ja jetzt mit all dem in die Öffentlichkeit. Laura, hast dich da ja auch bewusst für entschieden, vor einigen Monaten, glaube ich, so, um es mal auch mal, hast einen großen Post auch bei LinkedIn gemacht und das mal erzählt mit dem schönen Familienfoto, wo du, glaube ich, mit 4 Jahren auf dem Hof rumläufst.
Da war ich und mein Geschwisterchen, der Industriebetrieb. Wir beide waren auf dem Foto.
Ah, okay. Genau. Ja. Und wie hat sich das Verhältnis zu deiner Familie dadurch wieder verschoben? Weil das ist ja nochmal ein neuer Schritt, wenn man damit nach außen tritt. Und wenn man dann eben auch andere und Dritte möglicherweise, die auch deinen Vater, das Unternehmen kennen, davon eben jetzt vielleicht mehr Wind bekommen und mehr wissen, was da eigentlich passiert ist oder los ist.
Also mein erster Schritt damals war, okay, ich muss mal meinen Vater anrufen. Das habe ich auch gemacht und meinte ich, du Papa, ich wollte dir nur mal sagen, ich habe jetzt ein ganz tolles Projekt und ich mag Familienunternehmen begleiten. Und dann hat er gesagt, super. Und das hat mich sehr überrascht und ich glaube, dass für mich die Auseinandersetzung mit der Geschichte, mit dem Familienunternehmen ja und auch mit diesen ganzen Themen, ne, die ich ausarbeite, dass das auch mir natürlich ganz viel zurückgegeben hat und meine Familie ja, ist sehr stolz auf das, was gerade passiert und die freuen sich und ich erfahre ganz viel Unterstützung.
Dann ist das ja doch noch sehr, sehr gut ausgegangen für dich. Wenn du sagst, deine Familie ist stolz, da bleiben natürlich noch, also zumindest eine Frage bleibt jetzt ja noch. Erstens, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der Nachfolge bei eurem Unternehmen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich sag mal so, wir sind jetzt gerade in Verhandlungen. Wir haben, wie ich gerade erwähnt habe, ja an unserem Verhältnis sehr stark gearbeitet, an unserer Kommunikation. Und ja, gerade wird darüber gesprochen, dass wir eine gemeinsame Lösung finden.
Okay, aber du bist da positiv, dass das, okay.
Absolut.
Super. Wo siehst du denn dein Unternehmen in 5 Jahren? Klassikerfrage aus der Vorlesung.
Ja, ich würde mal sagen, Marktführer in genau diesem Bereich.
So nämlich, Marktführer und vielleicht hast du dann ja auch noch einen Job für einen engagierten Juristen aus der BSP. Die kommen immer unter. Die Öffentlich-Rechtler kommen auch immer irgendwie unter, vielleicht, ja. Ich mache auch Pressesprecher oder so, wenn das gut bezahlt ist, Laura. Ist kein Thema. Vielen Dank. Wir kommen schon so ein bisschen zum Ende unseres Podcasts teil. Ja. Ich glaube, das war sehr erhellend, was du hier heute berichtet hast. Wir haben immer am Schluss noch so ein paar Fragen, die man einfach so mit Ja oder Nein so relativ schnell beantwortet, die jetzt eigentlich mit dem eigentlichen Thema nichts wirklich zu tun haben. Ja?
Okay.
Es beginnt ganz banal, keine Sorge. Lieblingsfarbe?
Schwarz.
Schwarz. Okay, das sorgt, liebe Hörerinnen und Hörer, das sorgt für ein gewisses Kopfschütteln hier und da, aber okay, das lässt natürlich tief in die Seele blicken, Laura. Okay, schwarz. Lieblingsgericht?
Pizza.
Pizza. Das ist natürlich zwingende Antwort wahrscheinlich gewesen. Ich finde es aber immer schon mal schön, dass du offensichtlich noch nicht mit Juristen viel zu tun gehabt hast. Ich habe schon einige hier sitzen gehabt, die haben dann BGH gesagt. Also das Gericht, der BGH. Und du bist Gott sei Dank noch nicht in der da angekommen. Pizza. Lieblingsstadt?
Berlin nicht. Cagliari ist auf Sardinien und Teil meiner Heimat und da bin ich sehr gern.
Das nimmt schon ein bisschen die letzte Frage oder vorletzte Frage vorweg. Lieblingsland?
Da würde ich tatsächlich nochmal abweichen. Okay. Und das ist aufgrund der Menschen und dieser tollen Lebensart Brasilien tatsächlich.
Okay, und jetzt kommt eine schwierige Frage für dich. Lieblingsunternehmen?
Na, nächstes Kapitel, mein eigenes natürlich.
Sehr gut. Schöne Antwort, liebe Laura. Schön, dass du heute Abend da warst.
Vielen Dank.
Das waren die Berliner Gespräche über Staat und Politik. Präsentiert von der BSP Business and Law School in Berlin.